Guten Morgen. Danke für diese schöne Einführung. Hat ehrlich gesagt ein bisschen Druck erzeugt. Aber ich nehm's. Ich nehm's so, wie es ist. Okay. Ja, nochmal, auch ihr, die ihr online zugeschaltet seid, herzlich willkommen hier im Gottesdienst der FCG Darmstadt. Und wie wir gerade schon gehört haben, ich starte heute eine Predigtreihe. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass die FCG Darmstadt eine Predigtreihe gehört hat. Und ich habe mir in den ersten Minuten, als ich mich so damit beschäftigt habe, habe ich mich auch gefragt, Predigtreihe, Predigtserie, ist das überhaupt noch aktuell? Ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht zu sehr 80er? Und dann dachte ich, naja, wenn ich mir die Schule anschaue, nehmen wir irgendein Fach, nehmen wir Deutsch, Grammatik, nehmen wir Mathe, dann ist es ja auch so, dass du nicht nur punktuell von einem Thema hörst, sagen wir mal binomische Formeln. Dann ist es ja nicht so, dass du montags in der dritten Stunde etwas von den binomischen Formeln hörst und am nächsten Montag in der dritten Stunde hörst du auf einmal was von Geometrie. Und dann kann dir nicht am Ende des Schuljahres oder des Halbjahres von dir erwartet werden, dass du etwas über Geometrie gelernt hast. Es war ja nur so punktuell. Und ich dachte mir, hey, die Schule nutzt dieses Modell auch. Es wird wiederholt, es wird vertieft, es werden Hintergründe erforscht und gelehrt und erfasst. Und so entwickelt sich langsam ein Bild. Das passiert nicht einmalig und sofort. Es geht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und daher dachte ich mir, doch, Predigtserien scheinen doch irgendwo einen Sinn zu haben. Also gut, machen wir das. Und die Predigtserie soll jeden von uns in die Lage versetzen, Gott ganz neu kennenzulernen. Jeder darf Gott neu kennenlernen und jeder sollte Gott neu kennenlernen. Denn es gibt so viele Seiten an ihm, die können wir uns nicht in den kühnsten Träumen ausmalen. Ich habe vorletzte Mal, glaube ich, hatte ich diesen Würfel als Symbol, ne, mit den verschiedenen Seiten, ihr erinnert euch vielleicht. Es gibt so viele Seiten an Gott, die kennen wir nicht, die kennt keiner. Und du kannst dein ganzes Leben das Wort Gottes studieren und du wirst immer noch nur an der Oberfläche kratzen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, alles klar, dann machen wir diese Predigtserie. Und wenn du am Ende, die wird uns durch den ganzen März begleiten, sie beginnt heute, wenn du am Ende sagen kannst, ey, so habe ich Gott nie erlebt, so habe ich ihn nie gekannt, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Dann bist du bereit für die Klassenarbeit. Aber ich möchte ganz unbiblisch einsteigen. Ihr wisst vielleicht, ich bin ein Freund davon, Hintergründe zu erfragen, Definitionen aufzustellen, damit wir alle über dasselbe reden und damit wir uns alle auch das mehr oder weniger dasselbe vorstellen können. Und ich möchte einsteigen mit zwei Begriffen, die ich ein bisschen verdeutlichen will, ein bisschen definieren will. Und das ist auf der einen Seite die Nachricht, und auf der anderen Seite Information. Nachricht und Information. Viele wissen ja, dass das Wort Gottes auch die gute Nachricht genannt wird. Aber was ist der Unterschied? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was ist der Unterschied zwischen einer Nachricht und einer Information? Einer meiner Lehrer hat das früher mal so ausgedrückt. Eine Nachricht ist ein Transportmedium, ist ein Vehikel, das transportiert eine ihr zugewiesene Bedeutung. Das ist eine Nachricht. Sie transportiert eine ihr zugewiesene Bedeutung. So auch das Wort Gottes. Es transportiert die Bedeutung, die der Heilige Geist, die der Vater ihm zugewiesen hat. Das ist erstmal eine Nachricht. Transportmittel. Und auf der anderen Seite ist die Information. Was ist jetzt der Unterschied? Eine Information ist immer mit einer Zustandsveränderung beim Empfänger verbunden. Das ist der Unterschied zwischen einer Information und einer Nachricht. Wenn eine Nachricht für dich zur Information wird, eine Zustandsveränderung bei dir eintritt, dann ist es nicht mehr länger nur eine Nachricht. Dann ist es eine Information für dich geworden. Könnt ihr mir folgen? Nachricht und Information. Ich weiß, es ist viel verlangt am Sonntagmorgen. Wir müssen tatsächlich ein bisschen nachdenken. Aber manchmal ist es eben so, dass um etwas Neues aufzunehmen, muss etwas Altes gehen. Bildlich gesprochen, wenn dein Whiteboard, dein geistliches dein inneres Whiteboard so vollgeschrieben ist. Manche sind ja schon viele Jahre mit Gott unterwegs, manche ganz frisch, dann ist es wahrscheinlich noch relativ leer. Aber wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dann kann es sein, muss nicht, aber kann sein, dass dein Whiteboard oder dein Flipchart, wie wir hier eins stehen haben, schon so vollgeschrieben ist im Laufe der Zeit, dass gar kein Platz mehr ist für etwas Neues. Und in dem Fall muss etwas Altes weichen. Alte Überzeugungen, alte Ansichtsweisen, alter Glaube vielleicht. Ich sage deutlich, muss nicht, aber kann sein. Ich wünsche mir einfach, dass du das während der ganzen Serie, die kommen wird, einfach im Hinterkopf behältst. Ne? Wenn du irgendwo aneckst, irgendwo anstößt, dann könnte es sein, dass da etwas ist, was es wert ist, überprüft zu werden, ob du es nicht über Bord schmeißen willst. Vielleicht ist es nicht mehr aktuell, vielleicht war es mal aktuell, aber jetzt nicht mehr. Eine Nachricht ist ein Transportmittel für eine ihr zugewiesenen Bedeutung. Die gute Botschaft ist eine Nachricht, die eine Bedeutung trägt. Ich verstehe das. Sie zwingt mich nicht dazu, dass ich sie annehmen muss. Sie sorgt nicht vollautomatisch dafür, dass ich mich verändere dadurch, dass ich sie höre. Sie sorgt auch jetzt, diese Predigt sorgt nicht dafür, dass etwas in euch sich bewegt. Es ist nur eine Nachricht. Hintergrundmusik ist immer gut. Aber jetzt kommt das Aber. Es gibt ein Aber. Hat nichts mit Aberglauben zu tun. Aber es gibt tatsächlich ein Aber. Denn ich sage jetzt einfach, ich stelle jetzt die Behauptung auf, viele kennen Gott nicht so, wie er möchte, dass du ihn kennst. Irgendwo eine harte Pille zu schlucken, oder? Viele bedeutet die Mehrheit, kennen Gott nicht so, wie er möchte, dass du ihn kennst. Und oftmals ist es dann so, dass wenn wir so auf so ein, ich sag mal so, auf ein Nugget, auf so ein Stück Erkenntnis, neue Erkenntnis stoßen, die wirklich komplett neu für uns war, dann kommen schon mal so Kommentare wie, was? So ist Gott? Das ist Gott? Das ist der Gott, an den ich glaube? All die Jahre, was? So ist Gott? Oder im Neudeutsch, what? Oder unsere französischen Freunde, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht sagt ihr dann Quoi? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das sind dann so Reaktionen, wenn wir auf etwas stoßen, das so ganz anders ist, als wir es uns gedacht hätten, als wir das so in Erinnerung hatten. Und ja, manches ist uns verborgen. Manches ist uns noch verborgen. Warum? Weil Gott das zurückhält, weil er es uns vorenthält? Nee. Weil wir noch nicht dazu bereit sind, es zu ertragen. Puh, noch so ein Ding. Was meinst du damit? Ich bin nicht dazu bereit, es zu ertragen. Alles, was von Gott kommt, ist doch gut. Alles baut mich doch auf. Was meint er damit? Ich kann das nicht ertragen. Wir können das nachlesen in Johannes 16, Vers 12. Dort steht, das ist Jesus, der spricht, ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Als ich das erste Mal diese Bibelstelle gelesen habe, dachte ich, was meint er damit? Ich kann alles ertragen, ich kann so vieles ertragen. Was meint er denn damit? Und wenn man genau hineinschaut, dann merkt man schnell, dass er sagt, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das heißt, jetzt in deinem Zustand, jetzt, so wie du jetzt gerade bist, kannst du es nicht ertragen. Und das bedeutet auch, er hätte uns noch so vieles zu sagen. Das heißt, es gibt noch so viel mehr, als in der Bibel steht. Gott ist so viel größer. Wir lesen in der Bibel auch, dass wenn man alles aufgeschrieben hätte, was Jesus getan hat, würden alle Bücher der Erde nicht ausreichen. All das zeigt uns, es gibt so viel mehr, dass es sich lohnt zu entdecken. Und Jesus sagt uns schlicht damit, dass wir noch nicht so weit sind. Ganz individuell, jeder für sich, ist an einer gewissen Stelle seine Reise unterwegs. Und er sagt, du bist noch nicht so weit. Dein Glaube, dein innerer Mensch, du bist noch nicht so weit. Und wenn ich dir das jetzt schon sagen würde, was ich dir sagen möchte, Es würde dich zerstören. Wieder so ein hartes Wort. Kann etwas mich zerstören, was von Gott kommt? Wenn du es nicht handeln kannst, macht es dich kaputt. Wenn du Verantwortung übertragen bekommst in einer Firma, einen Job annimmst, der dir völlig über den Kopf wächst, er macht dich kaputt. Da hilft das ganze Geld nicht, das vielleicht damit verbunden ist. Deswegen überfordert uns Gott auch nie. Er fordert uns, ja. Er fordert uns, aber er überfordert uns nicht. Denn wenn er uns überfordern würde, wüsste er, seine ganze Armee hier auf der Erde, die würde früher oder später zusammenbrechen. Und wie schnell geraten wir an unsere Grenzen? Er möchte uns bereiten, er möchte uns vorbereiten, er möchte mit uns Schritt für Schritt gehen. Nicht von 0 auf 100. Bei dem einen sind es 10er Schritte, 0, 10, 20, 30. Beim anderen sind es 5er Schritte. Ein anderer macht erst einen 10er Schritt, dann viele 1er Schritte, dann vielleicht einen 30er Schritt. Jeder individuell Schritt für Schritt. Und nicht von 0 auf Vollgas. Das würden wir nicht verkraften. Das verkraftet auch ein Motor in einem Auto nicht. 120 im ersten Gang, viel Spaß. Und es gibt dazu auch biblische Beispiele. Denn was hinzukommt, ist der Faktor Zeit. Er sagt ja, ihr könnt das jetzt noch nicht verkraften. Da ist eine Zeitkomponente drin. Und die wird uns ganz deutlich an vielerlei Stellen, zum Beispiel auch bei Abraham und Sarah oder bei Abraham und Sarai, wie sie ja vorher hießen. Sie bekamen diese Zusage von Gott höchstpersönlich. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Abraham, du bist der Vater vieler Nationen. Und jetzt kommt der Faktor Zeit. Es hat in diesem Fall bei den beiden 25 Jahre gedauert, bis das Wort wahr wurde. Und man muss sich die Ausgangssituation mal kurz vorstellen. Da ist ein alter Mann und eine alte Frau. Und irdisch gesehen, unmöglich, dass sie noch mal ein Kind bekommen. Und dann spricht der Herr in seiner Herrlichkeit zu dir und sagt, du wirst einen Sohn haben. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie das für Abraham und Sarah damals gewesen sein muss. Im ersten Moment bestimmt Feuer und Flamme. Hey Gott, oh ja, danke, ich nehme das an und Halleluja und preis dem Herrn. Und dann kommen vielleicht die ersten Freunde vorbei und sagen, hey, ihr müsst mal hören, was ich erlebt habe, was wir erlebt haben. Wir haben eine Zusage vom Herrn bekommen. Wir werden einen Sohn bekommen und ich werde der Vater vieler Nationen sein. In der ersten Woche kann ich mir das Feuer noch vorstellen. Aber nach einem Monat, nach dem ersten Jahr, das vergangen ist, hier Abraham, wo ist denn dein Sohn? Und dann kann ich mir auch Abraham vorstellen, wie er in manch ruhiger Minute vielleicht im Gebet mit Gott sagt, sag mal Gott, habe ich dich so falsch verstanden? Wo ist denn der Sohn? Und ich kann mich so gut da reinversetzen, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt. Wer von uns schafft es, ein Jahr lang dran festzuhalten, geschweige denn 25 Jahre? Wann kommt der erste Zweifel? Wie lange dauert's? Ein Monat? Ein halbes Jahr? Ein Jahr lang ist schon eine echt lange Zeit. Und so sehen wir, was menschlich geschieht, wenn die ersten Zweifel kommen, wenn die ersten Überlegungen angestellt werden. Moment mal, da muss doch irgendwo muss der Haken sein, irgendwas stimmt nicht. Und sie haben es selber in die Hand genommen. Wir alle können das nachlesen. Sie haben versucht, das selbst in die Hand zu nehmen. Aber Gott wollte ihren Glauben wachsen lassen. Er wollte ihren Glauben reifen lassen. Er wollte ihre Geduld, ihr Vertrauen entwickeln. Sie brauchten Zeit. Es war nicht das richtige Timing. Und doch steht ein perfektes Timing hinter Gottes Plan. Hinter Gottes Plan für dein Leben steht ein perfektes Timing. Und das können wir dann auch beobachten im Lauf der Geschichte, was geschehen ist. Abraham und Sarah bekamen Isaak 25 Jahre später. Isaak kam mit Rebekka zusammen. Was wäre wohl gewesen, wenn Isaak 25 Jahre vorher geboren wäre? Vielleicht wäre er zu alt, vielleicht hätte er sich in eine andere Frau verliebt, vielleicht wäre Rebekka an diesem Tag zu diesem Brunnen gekommen, hätte Wasser geschöpft und wäre wieder nach Hause gelaufen. Aber was dann geschehen wäre, oder was dann nicht geschehen wäre, sie hatten nicht Jakob bekommen als ihren Sohn. Jakob hätte nicht Rahel und Lea geheiratet. Und die 12 Stämme Israels wären nie entstanden. Aber so entstanden die 12 Stämme Israels in der Folge. Und in ihnen der Stamm Juda. Und aus Juda folgte der König David. Und aus König David folgte König Salomo. Alles eine perfekte Kette. Zeitlich genau getimt. Bis schließlich Maria und Josef einen Sohn hatten, der Jesus Christus heißt, der Retter der Welt. Und die Geschichte geht weiter. Irgendwann warst du an der Reihe. Deine Eltern haben sich getroffen. Es ist alles ein perfektes Timing. Viele Menschen versuchen andauernd, und das ist vielleicht jetzt auch wieder eine Neuerung, viele Menschen versuchen andauernd, Gott eine Uhr zu schenken. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie oft hast du Gott schon um etwas gebeten und hast gesagt, aber Gott, jetzt ist aber der Zeitpunkt, aber jetzt muss mein Gebet in Erfüllung gehen, am besten sofort. Hast du schon mal auf ein Gebet 25 Jahre lang gewartet, auf die Erfüllung gewartet und warst felsenfest davon überzeugt, hey, es passiert? Noah, 100 Jahre, inmitten von Augenverdrehen, von Vogelzeigen, von was weiß ich, 100 Jahre. Wir schaffen es nicht mal einen Monat oder ein halbes Jahr. Gott braucht deine Uhr nicht, denn er kommt nie zu spät. Und sein Timing ist immer perfekt. Überlass ihm die Kontrolle. Gib das ab. Aber ich sehe nichts. Es passiert nichts. Du siehst vieles nicht. Du hörst es nicht, du fühlst nicht. Das sind alles deine 5 menschlichen Sinne. Sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen. Und wenn wir etwas damit fassen können, dann halten wir es für real. Wenn wir es damit nicht fassen können, dann gibt es das nicht. Oftmals die Überzeugung vieler Menschen. Gott braucht deine Uhr nicht. Er kommt niemals zu spät, er braucht überhaupt keine Uhr. Seine Weitsicht und seine Vorausschau übersteigt alle Maßen. Da müssen so viele Details in der ganzen Kette der Zeit, so viele Wege, die sich kreuzen, so viele Menschen, die mit jemandem sprechen, daraufhin trifft sich jemand mit jedem, man geht um die Ecke, begegnet zufällig jemand anderen, es verlieben sich Menschen, es trennen sich Menschen, es kommen neue Menschen zusammen, jemand wird geboren, 20 Jahre später der Zimmerkollege des alten Studienfreundes, keine Ahnung. Wir nennen das alles einen riesen Zufall, weil wir kriegen das gar nicht auf die Kette, was da alles Milliarden von Zahnrädern, die ineinander greifen. Dann nennen wir es einfach Zufall. Aber hinter jedem Weg, hinter jedem Schritt steckt Gottes Werk, steckt sein Timing. Und es wirkt. Es wirkt auch jetzt noch. Und es wirkt in alle Ewigkeit. Und wir denken dann immer so schnell, es passiert nichts. Kraftlos. Mein Gebet ist kraftlos. Ein Gebet hat mehr Power, als du dir vorstellen kannst. Aber wir müssen davon Abstand nehmen, dass unsere 5 Sinne alles begreifen wollen. Eine Neuerung. Nimm Abstand von deinen 5 Sinnen. Ist eine Neuigkeit. Ist eine neue Information. Und wenn wir zurückschauen, auch die Menschen so um 30 nach Christus rum müssen auf viele Neuigkeiten gestoßen sein. Auf viele neue Informationen gestoßen sein. Und wir lesen in Lukas 5, beschäftigen uns jetzt relativ viel mit Lukas. In Lukas 5 lesen wir, als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Und das ist in Lukas 5, das war bevor er seine Jünger berufen hat, noch davor. Und wenn wir in Lukas 4 schauen, dann lesen wir davon, dass er schon viele Menschen geheilt hatte. Und ich kann einfach nur vermuten, dass wir hier in Lukas 5, Vers 1 lesen können, dass ihm viele folgten, weil sich das wie ein Lauffeuer rumgesprochen haben muss. Hey, da ist einer, der verkündet was Neues. Der predigt etwas, das habt ihr noch nie gehört. Aber was war es denn, was er da predigen wollte? Es gab keine Bibel. Was hat er da wohl gesagt? Was war es, dass sich so schnell verbreitete, dass die Menschen in Massen kamen, um ihn zu hören? Es war die frohe Botschaft. Es war die gute Nachricht. Es war eine Nachricht. Es war die Nachricht davon, die allen Armen verkündet werden sollen. Und wir waren geistlich alle so arm, als wir das Wort hörten und es angenommen haben, als die Information unseren Zustand veränderte. Ich würde schon fast sagen, wir waren bankrott, geistlich bankrott, getrennt von Gott, so weit weg. Aber dann kam diese Nachricht und sie hat eine Veränderung ausgelöst, als wir sie angenommen haben. Das Evangelium wurde verkündet. Evangelium, das im Griechisch heißt das Euangelion. Und es wurde damals, zu Zeiten Jesus, relativ selten eingesetzt. Klar, kannte ja auch kaum jemand. Aber die Bedeutung war leicht anders. Es hieß nicht nur die gute Nachricht, es hieß die fast zu gut, um wahr zu sein Nachricht. Das ist fast, und ich kann mir das so gut vorstellen. Stell dir das vor, du bist da um 30 nach Christus und auf einmal kommt da jemand und sagt, du bist geheilt, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Und auf einmal konnten die Leute sehen. Auf einmal konnten sie gehen. Auf einmal sind Tote zum Leben zurückgekehrt. Und er verkündet die Botschaft, die allen Armen verkündet wurde. Eben, dass Blinde sehen, Lahme gehen. Und dass die Unterdrückten befreit werden. Und dass die Gefangenen freigelassen werden. Und diese Botschaft, diese fast zu gut, um wahr zu sein Botschaft, die gilt auch heute noch. Auch heute noch werden Gefangene befreit, können Blinde wieder sehen und Taube wieder hören. Und das war neu. Das war neue Information. Das war völlig neu. Und Zustandsveränderungen traten ein. Massenweise haben die Leute Neues entdeckt. Einen Gott entdeckt, den sie nicht kannten. Denn den sie kannten, den haben sie am Bild der Pharisäer oder der Schriftgelehrten damals gekannt. Und sie waren eben oftmals jemand oder eine Personenkreis, die alle ihre Taten vor Gott präsentiert haben, wie in einem Schaufenster ausgelegt haben und gleichzeitig mit drohenden Blick auf die Bösen, auf die Schlechten geschaut haben. Man kann regelrecht ihre Überheblichkeit und ihre Arroganz durch die Bibel hindurch spüren. Immer mit diesem Fingerzeig. Immer niedermachen, runterdrücken. Die vermeintliche Elite steht ja so viel höher. Und wir sind was Besseres. Stolz und Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, das war das, was die Menschen da so kannten. Und wir lesen auch in der Bibel, die Pharisäer standen halt auch auf der Straße rum und beteten dann in hochtrabenden Worten, die eigentlich kein Mensch verstehen konnte. Das war das, was so normal war, das kannten sie damals. Aber dann kommt einer, der war so anders. Der hat Sachen gesagt, die waren fast zu gut, um wahr zu sein. Und er hat sich nicht für finanziellen Reichtum, er hat sich nicht um seine Anzahl der Follower geschert, er hat sich nicht um seine Beliebtheit geschert, nicht um weltliche Macht, das war ihm alles völlig egal. Das war neu. Keine politische Macht, das war neu. Das war revolutionär und es war fast zu gut, um wahr zu sein. Und Zustandsveränderungen traten ein. Die einen entschieden sich, ich folge ihm nach. Das ist die Entscheidung, die auch wir getroffen haben. Ich folge ihm nach. Und auch bei den anderen trat eine Zustandsveränderung ein, nämlich sie lehnten ihm ab. Neid, Geiz, Selbstsucht, Ablehnung, Hass vielleicht sogar entwickelten sie. Darin veränderten sie ihren Zustand hin zur Missgunst und hin zum Zorn. Und ich sagte gerade, dass wir in Lukas 5 unterwegs sind. Am Ende von Lukas 5 kommt eine Wahrheit, so kannst nebenbei mal, die überlesen wir gern. Aber ich will sie mit euch lesen, denn ich finde, sie trifft den Nagel auf den Kopf, was unsere heutige Wahrnehmung und das Ausleben unseres Glaubens angeht. Und das steht in Lukas 5, 36 bis 39. Ich möchte das gerade mit euch lesen. Und er, wieder Jesus Christus, der spricht, gab ihnen folgendes Gleichnis. Niemand reißt ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Denn das neue Kleid wäre zerrissen, hätte er ein Loch schließlich. Und der Flicken würde nicht zu dem alten passen. Passt nicht in der Farbe, passt nicht in der Form. Man sieht sofort, hier ist was gemauschelt. Es passt nicht. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen und der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche, so wie ein neuer Glauben in einen neuen Geist gehört. Denn wenn wir Jesus annehmen, diese Zustandsveränderung bei uns geschieht, dass wir seine Botschaft annehmen, dann erleben wir eine so viel größere Welt, eine so viel höhere Präsenz. Unser Leben wird so viel reicher, das passt nicht mehr in den alten Schlauch. Es passt nicht mehr in unser altes Leben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Ein neuer Glaube, vielleicht sogar an einen Gott, den du nie kanntest, gehört in einen neuen Schlauch, gehört in einen neuen Geist, in einen wiedergeborenen Geist. Aber keiner, der alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen. Denn er sagt, der Alte ist besser. Es fällt uns oft so schwer, das Altbekannte loszulassen, das Vertraute ziehen zu lassen, im geistlichen wie im irdischen Leben. Es ist so schwer, geistliche Korrektur zu erfahren, wenn du dich einmal festgesetzt hast, wenn du einmal eine Position angenommen hast. Aber diese Predigtserie soll dich darauf vorbereiten, soll ein bisschen rütteln. Vielleicht fällt sogar ein Stück Rost ab. Vielleicht sind die festgefahrenen Schienen doch nicht so fest. Und vielleicht wartet auf dich ganz persönlich eine Zustandsveränderung, mit der du nie gerechnet hast. Das Alte sei besser. Der alte Wein sei besser. Das alte Leben ist doch das Bessere. Das Altbekannte bietet eine trügerische Sicherheit. Der alte Wein, damit kann man die alte Lebensweise symbolisieren. Und es passiert so oft, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, aber ihr Leben bleibt mehr oder weniger dasselbe, das es vorher war. Die Gewohnheiten bleiben mehr oder weniger dasselbe, die Denkweise bleibt mehr oder weniger die gleiche. Das passiert immer dann. Achtung, Gefahr, hier kommt vielleicht eine Information. Das passiert immer dann, wenn tatsächlich kein Machtwechsel stattgefunden hat. Wenn du das Zepter nicht aus der Hand gegeben hast, wenn du das Kommando auf der Brücke nicht abgegeben hast, wenn du dein Leben immer noch in deinen eigenen Händen hältst, dann hat kein Machtwechsel in deinem Leben stattgefunden. Ja, du hast dich für Jesus entschieden, aber du lebst mehr oder weniger immer noch dein altes Leben. Kein Machtwechsel hat stattgefunden. Die alte Lebensweise wird beibehalten. Und wir haben zwei Bibelstellen, die habe ich mal, ich hoffe, man kann die zeigen, Lukas 9, Vers 21 und Markus 8, Vers 35, die sehr, sehr ähnlich sind. Ich habe die einfach mal direkt untereinander geschrieben. Okay, dann lese ich sie vor. In Lukas unterwegs. Vers 23 steht, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich, für Jesus, für das Evangelium aufgibt, wird es retten. Und Markus sagt, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Damit ist das alte Leben gemeint, das du versuchst zu bewahren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft, also dem Evangelium willen, verliert, wird es retten. Hier wird mehrfach der Begriff Leben benutzt. Wer versucht, sein Leben zu retten oder versucht, sein Leben zu bewahren, damit ist dein altes Leben gemeint. Damit ist das Leben gemeint, bevor ein Machtwechsel stattgefunden hat. Wenn du versuchst, auf der einen Seite Jesus zu folgen, aber auf der anderen Seite dein altes Leben zu bewahren, dann wirst du dein ewiges Leben verlieren. Denn es geht nicht beides. Entscheidest du dich für Gott oder nicht? Wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Das bedeutet, wenn der Machtwechsel stattfindet, dann wirst du dein altes Leben, deine alten Gewohnheiten, deine alten Ansichten, deine alten Denkweisen und Überzeugungen, du wirst sie verlieren. Du wirst dieses Leben verlieren, weil du freiwillig ein neues Leben lebst, ein siegreiches Auferstehungsleben. Das ist für mich Basiswissen, für jeden Täufling. Ich weiß nicht, wer von euch getauft ist oder wer diese Entscheidung noch vor sich hat. Aber die Taufe ist nichts anderes, als dass du der sichtbaren Welt diese Entscheidung mitteilst. Und du teilst es übrigens nicht nur der sichtbaren Welt mit. Die unsichtbare Welt, die sieht das noch viel mehr. Du teilst der sichtbaren und der unsichtbaren Welt mit, dass du einen Machtwechsel vornimmst und dein altes Leben, die alten Gewohnheiten, die alten Weinschläuche, die gehen in den Tod mit Christus. Sie sind tot. Sie gehen in den Tod. Und du erhebst dich zu einem siegreichen Auferstehungsleben. Neuer Wein in neuen Schläuchen. Du bist wiedergeboren. Ein neuer Geist ist da. Siehe, alles ist neu. Alles bedeutet alles. Ich kann nicht in eure Herzen gucken, aber ich weiß, dass Neuerungen geschehen, Zustandsveränderungen geschehen. Dinge werden in einem anderen Licht gesehen, hier und auch online. Ich möchte schon zum Schluss kommen. Wenn du diesen Schritt, diesen Machtwechsel noch nicht vorgenommen hast, egal ob du getauft bist oder nicht, auch wenn du den Schritt der Taufe noch nicht vorgenommen hast. Es ist Zeit. Und solange du atmest hier auf der Erde, ist es nicht zu spät. Hör nicht auf Gedanken, die sagen, ich bin jetzt seit x Jahren Christ oder ich bin vor x Jahren getauft worden. Ich kann doch jetzt nicht ankommen und sagen, oh, ich habe den Machtwechsel nie gemacht. Doch, kannst du. Es ist nie zu spät. Solange du atmest, ist es nie zu spät. Genauso, wenn du noch nicht getauft bist. Es ist ein Ticket in die Ewigkeit. Und es kostet dich nichts. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Fast zu gut, um wahr zu sein. Und ich möchte dich einladen, einfach das, was gesagt wurde, auf dich wirken zu lassen. Und zu schauen, um zu hinterfragen, um zu prüfen, ob da eine Zustandsveränderung eingetreten ist. Dass du die ganze Reihe auf dich einwirken lässt und schaust, ob eine Zustandsveränderung bei dir eingetreten ist. Denn eine Zustandsveränderung ist eine freie Entscheidung. Du entscheidest, du bist in Kontrolle. Du entscheidest dich dafür, ob das Wort in dir eine Zustandsveränderung bewirken kann und darf oder nicht. Und der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Er wird dir Bereiche zeigen, wo es noch nicht geschehen ist, wo die Machtübergabe noch nicht passiert ist. Und du wirst absolute Gewissheit haben und du wirst absoluten Frieden dabei empfinden, wenn der Machtwechsel tatsächlich stattfindet. Dafür will ich jetzt auch gleich zum Abschluss noch beten. Ich möchte vorher nur noch einen Satz dazu sagen, wie es weitergeht. Das nächste Mal werde ich über eine Haltung sprechen. Ich werde über einen Herzensschrei, um genau zu sein, sprechen. Anhand eines persönlichen Zeugnisses. Ich will mehr oder weniger das nächste Mal ein persönliches Zeugnis geben, nämlich über diesen Herzensschrei, den ich gehört habe, so laut und so klar. Und ich bin absolut davon überzeugt, diesen Herzensschrei, ich sag gleich, wie er heißt, diesen Herzensschrei, den habe ich damals nicht allein gehört. Und ich höre ihn auch heute nicht allein. Und ich werde ihn auch morgen nicht allein hören. Denn es gibt so viele, die diesen Herzensschrei hören, auch wenn sie gar nicht wahrhaben wollen, dass sie ihn hören. Der Herzensschrei heißt, Herr, ich will dich kennen. Ich will diesen Gott kennen, der dort im Evangelium steht. Ich will das erleben, was dort steht. Vater, wieso erlebe ich das nicht? Ich will dich kennen. So kennen, wie diese Menschen aus der Bibel dich gekannt haben. Und wisst ihr, kennen, wir sagen das immer so salopp. Ich kenne dich, ich kenne mich, ich kenne meine Frau, ich kenne die Gemeinde. Kennen in der Bibel bedeutet die innigste Beziehung, die zwischen zwei Menschen herrschen kann. Adam kannte Eva und Eva wurde schwanger. Kennen bedeutet die intimste Beziehung. Und Gott möchte dich kennen. Von seiner Seite kennt er dich durch und durch, aber er möchte, dass auch du ihn kennenlernst. Er möchte, dass dein Glaube, dein Vertrauen, deine Geduld, was auch immer, in einen Reifestatus gelangt, dass er dir eben diese Dinge verraten kann, die er dir am Anfang noch nicht verraten konnte. Darauf wollen wir hinaus. Dahin soll es gehen. Darauf zielen wir ab, auch in Teil 2. Denn Gott baut seine Gemeinde jeden Tag, andauernd. Und auch hier wieder eine kleine Definitionsgeschichte. Andauernd, das bedeutet permanent. Das bedeutet nicht tröpfchenweise, nicht Erweckung hier, Erweckung da, na, jahrhundertlang wieder Ruhe. Andauernd bedeutet permanent, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Denn als Gott, als Jesus das Evangelium verkündet hat, hat er eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Dominosteinchen fallen und sie fallen auch heute noch. Sie sind bei dir auch gefallen, sonst wärst du nicht hier. Und sie werden auch weiterhin fallen. Jeden Tag entscheiden sich Menschen für Jesus. Denn Gott baut seine Gemeinde. Und zwar permanent. Ohne Pause. Andauernd. Amen. Ja, Vater. Danke für dein Wort heute. Danke, dass das ein oder andere dabei war, was vielleicht schwierig im ersten Moment schwierig zu schlucken ist, schwierig zu verdauen ist. Vielleicht war schon das eine oder andere bei einem der Hörer, die heute meine Stimme hören durften, konnten, dabei, was wirklich angeeckt ist, was wirklich zum Nachdenken anregt, was wirklich hinterfragen lässt, ob da eine Neuerung, eine Information, nicht nur eine Nachricht drin steckt. Aber Vater, ich überlasse es dir. Ich überlasse es dir, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen diese Stellen zeigst, wo er merkt, hey, hier gibt's noch Entwicklungspotenzial. Hier ist Neues verborgen, was sich lohnt zu entdecken und dem nachzugehen. Dass es nicht nur bei Worten bleibt, dass es nicht nur bei einer Nachricht bleibt, sondern dass die Nachricht zur Information wird, zur Veränderung führt, wo Neuerung stattfinden darf. Ich lege das in deine Hände, Vater. Ich kann nichts dafür tun. Auch bei mir selber nicht, Herr. Ich lege das in deine Hände, genauso wie diese Predigtreihe, Herr. Der Gott, den ich nie kannte, Vater, wir wollen dich besser kennenlernen. Kennenlernen im Sinne von kennenlernen, wirklich kennen. Wir wollen diese innige Beziehung mit dir, diese innigste mögliche Beziehung, die überhaupt nur denkbar ist. Wir wollen dich so kennenlernen, wie wir in deinem Wort lesen können. Wir wollen dieses ganze Gewirr in unserem Kopf von Religion und Rechten und Pflichten und wir wollen das alles entwirren. Wir wollen diesen ganzen Nebel einfach auflösen, Vater. Es geht nur um dich und um mich. Nur um dich und uns. Dieses ganze Durcheinander, Vater, das soll verschwinden in deinem Namen, Herr. Klarheit soll entstehen, Durchblick soll entstehen, Weitblick soll entstehen. Danke, dass du uns reifen lässt, Vater, dass du uns stärkst und uns an eine Position bringst, wo du uns Stück für Stück mehr verraten kannst. Und danach möchten wir uns ausstrecken, auch jetzt in den kommenden Wochen, Herr. Und ich lege das jetzt schon in deine Hände, Vater. Wirke du darin und lass das zur Erfüllung kommen, was du möchtest, dass dadurch zur Erfüllung kommt, Vater. Dir zur Ehre und dir zur Herrlichkeit. So danken wir dir, Jesus, mit allem, was wir haben, mit unserem ganzen Verstand, mit all unseren Gedanken, mit unserem ganzen Herz. Und wir übergeben dir das Zepter. Wir übergeben dir die Herrschaft, wir übergeben dir das Kommando auf unserer eigenen Brücke. Danke, Vater, dass da so viel Gutes und Neues noch wartet, noch so viel unentdecktes Land, das wir erobern dürfen. Stück für Stück. In Jesu Namen. Amen. Amen.